Bau dein Business.
Bau dein Business mit Philipp Westermeier. Präsentiert von GoDaddy.
Herzlich willkommen zur 8. Folge von Bau dein Business, dem Podcast, der von GoDaddy präsentiert wird, den wir machen dürfen hier mit OMR. Zu Gast, und ich weiß schon, dass diese Folge richtig abgefahren wird, zu Gast ist René Wegner von Hedis, was wahrscheinlich nicht jeder kennt, aber was gleich echt auf jeden Fall sich als großes Kino entpuppen wird. Es fängt damit an, dass René sympathischerweise, ich glaube, 18 Jahre Sport studiert hat.
Ja, insgesamt schon, ja genau. Es hat ein bisschen gedauert und ich habe meine Doktorarbeit noch dran gehängt, während ich mein Business gemacht habe.
Achso, das heißt, du bist auch wirklich promoviert?
Ja, okay. Da fehlen zwei Buchstaben.
Ja, ja. Oh, okay. Also zu Gast ist Dr. René Wegner, ja?
Ja.
Wie lange hast du probiert?
Ewig. Also 2002 angefangen zu studieren, 2010 Diplom gemacht mit auch so Auslandsjahr nur Snowboarden. Und dann eigentlich die Diss direkt drangehangen, weil ich gedacht habe, mach mal irgendwas, dass du vielleicht noch ein Backup hättest, wenn das mit dem Business nicht klappt. Aber parallel das entwickelt und dann zwischendrin größere Pausen gehabt und jetzt seit März bin ich fertig.
Akademisch gesehen, aber ja. Business gesehen hast du schon wirklich einiges erlebt und hast eine neue, man kann sagen, Sportart erfunden und auch international aufgezogen. Also wir reden wirklich von einer sehr relevanten Firmenentwicklung, wobei die Firma ist halt die Sportart, wenn man so will, ne?
Genau, also ich habe während dem Studium Hedis erfunden. Das ist im Prinzip eine Tischtennisplatte, ganz normal, aber du spielst mit dem Kopf anstatt mit dem Schläger und natürlich mit dem größeren, jetzt extra entwickelten Ball. Dafür, das war so während dem Studium eine Idee, da waren aber immer sehr viele Nachfragen von Medien und von allen möglichen Leuten und wir wollten das spielen.
Wie bist du auf das Spiel gekommen? Also wirklich einfach keine Tischtennisschläger gehabt und dann losgelegt? Oder?
Genau, eher der Fußballplatz war belegt im Freibad. Wir wollten eigentlich Fußball spielen und die Tischtennisplatte war frei und keiner hatte Bock, da irgendwas zu machen. Und, wir hatten
das war in Kaiserslautern?
In Kaiserslautern, da komme ich her. Da hat man früher auch noch Fußball gespielt. Genau, und dann an der Tischtennisplatte hatten wir einen größeren Ball und haben dann so ein bisschen...
Konntest du gut Fußball spielen?
Eher skaten.
Okay, aber ich meine, wenn ich mir sehe, was man so im Kopf, einen Lederball, einen Fußball über die Tischtennisplatte, so über das Netz und so rüberzubringen, das ist ja schon, wenn man jetzt von Fußball keine Ahnung hat, dann ist es nicht so einfach. Das kann ja nicht jeder.
Also jeder hat Fußball gespielt bei uns.
Aber trotzdem ist im Kopf und so ist schon schwierig. Das ist schon Koordination. Also ich habe ja selber Fußball gespielt, sagen wir mal, bis auf Bezirksliga-Niveau Einblicke und würde sagen, da kriegen dann auch nicht alle drei Ballwechsel zustande oder vier.
Nee, tatsächlich haben wir einen extra Ball dafür entwickelt. Der ist leichter, es ist kein Fußball, weil der würde nicht hoch genug springen. Es ist so ein handballgroßer Ball und der ist aus Gummi und den kann man dann sehr leicht ganz einfach köpfen. Ne? Also wir haben Schulkinder, die das in der Schule spielen, ab der 4., 5. Klasse.
Aber
und
immer
die spielen
Kopf,
das ganz
Touch
locker.
Auf die eigene Seite, dann übers Netz, wie im Tischtennis.
Das ist die Angabe. Ja. Und dann geht es Ping-Pong-mäßig hin und her. Ja, genau. Also da muss er immer direkt kommen, der Ball.
Ja, genau. Okay, verstanden. Aber man kann auch, habe ich gesehen, es gibt so geile Videos, auf die Platte draufspringen und das Ding direkt Volley nehmen quasi.
Genau, du darfst da drauf wie im Tennis und den direkt von vorne Volley wegsmashen.
Aber immer mit dem Kopf?
Immer mit dem Kopf.
Gesundheitsschädlich ist es nicht?
Nee, weil der Ball ist so leicht, so weich und der wird nie so schnell. Ne? Es ist nicht wie wenn du einen Abschlag vom Fußball und hältst da irgendwie einen Kopf dran und einer schubst
und
dich noch dabei.
Und mit deinem Hals immer so krasse Bewegung. Du nimmst ja quasi Schwung mit deinem Hals immer so, ne?
Ja, das ist aber der letzte Punkt der Kette. Eigentlich kommt ja alles aus den Beinen raus, weil du musst ja erstmal unter den Ball kommen. Das heißt, du gehst tief in die Knie und dann gehst du wieder hoch und gehst dem Ball entgegen. Und das mit dem Kopf ist tatsächlich die letzte Bewegung. Also du kannst das stundenlang spielen und ich habe da nie Kopfschmerzen. Also ich habe zwar lange gebraucht, um zu promovieren, aber ich habe es trotzdem geschafft, obwohl ich Jahre
Thema war dann auch wahrscheinlich Aufbau einer Sportart oder sowas.
Das Thema war die strategische Entwicklung von Trends im Sport unter Marketing-Gesichtspunkten und eigentlich so Start-up-Wirtschaftsentwicklung dazu.
Okay. Jetzt erklär mal, kann man das patentieren? Also ist das dann irgendwie so, dass euch das gehört, diese Idee?
Genau, also es gibt ein spezielles Netz dazu. Es ist die gleiche Höhe wie ein Tischtennisnetz. Da wurde ein Patent drauf angemeldet, weil der Ball ist ja schwerer. Der drückt das Netz nach unten. Ja, also das. Und dann haben wir die Marke angemeldet und geschützt. Und genau, die Bälle haben aber kein extra eigenes Patent.
Weil das nicht schützbar ist.
Genau, weil es nicht schützbar ist. Aber der ist schon speziell von der Gummimischung und von allem.
Wo kann man den bekommen?
Auf Hedis.com.
Und das ist logischerweise eine GoDaddy-Website.
Das ist absolut eine GoDaddy-Website.
Das werden wir noch kommen, ja?
Ja, genau. Genau, und dann haben wir im Prinzip geguckt, dass wir so schnell wie es geht den Markennamen bekannt machen. Und je bekannter der ist, desto schwerer ist es für einen neuen anderen jetzt zu sagen, ach, ich habe das jetzt selber erfunden.
Aber sag mal, nach dem Motto, bau dein Business, also du hast es ja erst als Hobby gemacht. Dann habt ihr das da gezockt im Freibad und wann war denn klar, wir machen daraus ein Business? Also schon am Abend des ersten Tages, du sagst, okay, das ist ja so geil oder war das Jahre gedauert?
Also am Abend des ersten Tages hat natürlich jeder gesagt, dass das Ding olympisch wird. Ist ja klar, weil es einfach jeden Spaß gemacht hat. Und während meines Studiums sind dann relativ am Anfang so, haben wir Turniere gemacht, so kleinere Turniere. Und dann kam direkt eine Einladung von Stefan Raab zu TV Total.
Wie hat er das mitbekommen damals?
Wir haben ein Turnier in Köln gemacht. Und da war es dann lokaler Zeitungsbericht und einer von seinem Team hat das gelesen. Und dann haben die mir eine Mail geschrieben, als ich Student war, das war das zweite oder dritte Turnier und ich habe die Mail bekommen, hier willst du zu der Show kommen und natürlich habe ich gedacht, das ist ein Fake.
Das war dann Schlag den Raab oder das war
TV Total? Das war TV Total normal zu Gast, ja genau. Und da, zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich gar nicht geglaubt, dass das echt ist. Ich habe gedacht, es wäre ein Fake, aber es war eine Festnetznummer aus Köln drin, dann habe ich da mal angerufen und habe gedacht, ja gut, jetzt kommt irgendwas und dann war so, ja, ach René, schön, dass du anrufst, kannst du am Dienstag da sein? Und zwar irgendwie Montag. Da habe ich gedacht, ich komme Donnerstag, weil dass ich noch 2 Tage Zeit habe, um mich da irgendwie vorzubereiten. Und ja, das hat dann direkt große Aufmerksamkeit bekommen und dann haben auch so meine Dozenten zum Beispiel gesagt, ja, du behauptest, du hast hier einen Sport erfunden, dann musst du jetzt auch zeigen, wie man den beibringt als Sportstudent. Jetzt hast du einen Sportkurs im Hochschulsportprogramm und unterrichte das mal. Und so weiter. Und dann wurde immer eigentlich alles, was ich im Studium hatte, deswegen hat es auch länger gedauert, immer auf Hedis umgemünzt. So, ne? Wie macht man Lizenzrecht und Franchise-System, USA, Deutschland, Clubsysteme und so weiter geguckt, was ist das Beste für Hedis und das dann quasi immer eingesetzt.
Und Hedis ist übrigens eine Mischung wahrscheinlich aus Head und Tennis, nehme ich an.
Genau. Ja.
Und das heißt, am Ende war aber der Katalysator so ein bisschen die Tatsache, dass an dein Hobby sofort andere geglaubt haben. Also du hast selber gar nicht so richtig daran geglaubt, sondern Stefan Raab oder sein Team hat sofort quasi dich aufmerksam gemacht, indirekt. Ey, guck mal, was ihr da so spaßeshalber an Turnieren hier organisiert. Das ist viel größer. Wir wollen es sogar jetzt schon in die Sendung haben. Wir sehen da was drin und deine Professoren sehen da was drin. Sodass du da angefangen hast, auch selber daran was zu sehen, was am Anfang nur ein Hobby war.
Genau, was am Anfang eigentlich schon so, hey, das ist so krass, das ist eine richtige Sportart, aber das ist dann natürlich erstmal in deinem Kopf. Aber wenn du diese Rückmeldungen kriegst, ne, oder auch sehr früh haben wir uns dann beworben für einen ISPO Brand New Award. Das ist so die größte Start-up-Competition in der Sportindustrie. Und da haben wir dann auch eine Auszeichnung bekommen. Und dann war Hedis im Prinzip zum ersten Mal im Kontakt mit der Industrie und da dann super viele Rückfragen von Vertriebsseiten und Sponsoren und
so weiter. Wie verdienen denn mit sowas Geld? Also ich meine, jetzt hast du diese Marke. Es ist ja eine Firma. Wie groß ist die Firma aktuell?
Wir sind zu viert in der Firma und mit Hedis, das ist ja nur ein Teil unserer Firma, das hat sich danach ja noch weiterentwickelt, aber Hedis verdient zum Beispiel Geld damit, dass wir Bälle und Netze verkaufen, das ist aber nicht der Hauptteil von dem Business, sondern eher, dass das medial so gut funktioniert, wir haben super große Reichweiten, ich glaube jetzt 1, irgendwas Milliarden Aufrufe auf unsere Videos.
Wie groß sind eure Kanäle bei Instagram oder bei YouTube oder so?
Die sind ziemlich klein. Weil wir die eigenen Kanäle gar nicht so groß pushen, sondern wir bereiten den Content auf und produzieren das selbst und geben den dann raus an alle möglichen großen Kanäle. Ne? Also an große Seiten auf Instagram.
House of Highlights.
Und so. Genau, irgendwie sowas. Alle möglichen, ne? So weltweit und auch die ganzen deutschen TV-Sender und so weiter. Und die teilen das dann und wir reporten.
Also bewusst dezentral.
Genau, aber ganz bewusst.
Mhm. Okay, und das ist besser? Also würden die das nicht machen, wenn ihr selber große Kanäle hättet?
Wenn wir die hätten schon, aber für uns war der Einstieg eigentlich ein ganz anderer. Wir haben unsere Sachen auf unserem Kanal geteilt. Und die großen Seiten haben die geklaut quasi und haben die in schlechter Qualität hochgeladen, weil die das auch so abgefahren fanden. Und dann gab es auf einmal Millionen von Klicks. Und wir wollten dann aber nicht hingehen und sagen, hey Jungs, das dürft ihr nicht machen und irgendwie Stress mit denen machen, sondern eher, hey, wenn ihr es cool findet, finden wir es auch cool, dass ihr das teilt. Mhm. Aber bitte nicht in dieser schlechten Qualität. Also sagt uns nur Bescheid und wir geben euch den Content. Und ihr könnt den dann in guter Qualität teilen, weil dann haben alle mehr davon.
Aber es hätte nicht doch auch ein bisschen Sinn gemacht, einen eigenen großen Kanal zu versuchen aufzubauen, mit hoher Frequenz, häufig Videos posten und sowas?
Doch, absolut. Also wir wollen jetzt auch in Zukunft ein Stück weit wieder zurück, dass das bei uns auch stärker wird. Aber zu dem Zeitpunkt, als Hedis noch so klein war, dann gab es immer nur diese TV-Satelliten, zwar regelmäßig, aber online war es nicht so, dass die Leute kannten den Sport ja gar nicht. Ne? Mhm. Es ist nicht wie Tennis und irgendeine Seite von Tennis ist irgendwie groß. So, ne? Sondern es war schwer, den eigenen Kanal zu finden. Und so wurde halt der eigene Kanal gesehen oder der eigene Content gesehen, aber der eigene Kanal ein bisschen schwächer. Aber jetzt haben wir so viele Videos und so viel Content, dass wir jetzt probieren, das auch wieder zurückzuziehen.
Muss nicht falsch sein. Also ich meine, die NBA zum Beispiel macht es ja genauso. Die lässt ja auch bewusst sehr viele Copyrights violaten so ungefähr oder gibt sehr viel, sagen wir mal, Schnipselrechte an NBA-Basketball-Clips frei, damit die dezentral immer den Sport irgendwo feiern. Also in dem Fall Profi-Basketball in den USA, also das Größte, was man so haben kann. Während überraschenderweise in Deutschland manche Randsportarten versuchen, alles zu blocken und alle sofort irgendwie Takedowns zu fordern. Also wenn irgendwer... halte ich auch erstmal die NBA-Strategie prinzipiell, wenn man nur die Wahl hat zwischen dem einen, also man lässt es geschehen, um die Sportler zu pushen, oder man geht sofort gegen alles vor, würde ich sagen, das Wachstum der Sportart als Plattform macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, ja, absolut. Und damit, um aufs Geschäftsmodell zurückzukommen, damit verdienen wir natürlich auch Geld, weil das sind natürlich mega Sponsorenflächen, die wir da dann haben.
Wie macht ihr denn schon Millionen Umsätze oder eher nee. Hunderttausende?
Nee, keine Millionen, nee. Mhm. Also mit Hedis gibt es natürlich noch viel Potenzial, weil die Jungs fahren und die Mädels vor allem auch, die gehen schon richtig gut ab und wir haben da ja auch jetzt schon so ein erstes Profi-Turnier-Pilot quasi im Fernsehen mal gezeigt. Und das
Profi-Turnier im Fernsehen mal gezeigt, erzähl mal ein bisschen genauer.
Ja, also nach der ersten Einladung bei Stefan Raab war es so, dass wir uns da gut verstanden haben. Und das
du und Stefan.
Ja, und auch das ganze Team um ihn drumherum, ne, also bis heute. Dann waren wir immer im regelmäßigen Austausch, so wie ist die Entwicklung von Hedis, wann kann man das mal wieder machen, weil es ja auch ein Megaspiel für Schlag den Raab gewesen wäre.
Ist häufig, dann auch war. Warst du schon ein paar Mal?
Insgesamt waren Auftritte mit Stefan Raab vor der Kamera, waren es glaube ich so 10, also mehrfach bei Schlag den Raab, bei Schlag den Star und dann... Das war halt, wie entwickelt sich Hedis weiter? Ist es interessant, dass es kommt? Und dann hatten wir zwischendrin angefangen, viele Themen mit Bundesligaspielern zu machen und Fußballclubs und so weiter. Und dann kam wieder eine Einladung zu Schlag den Raab und so weiter, dass man das wieder erzählen konnte.
Aber kann man schon sagen, dass Stefan Raab euch wahnsinnig gepusht hat?
Absolut, absolut. Also er hat dann irgendwann nach diesen ganzen Schlag den Raab-Geschichten über ein paar Jahre auf so einer Aftershow war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass man auch mal noch mehr machen muss oder sollte. Und ja, dann gab es das erste TV-Total-Hedis-Spezial, wo er auch unser Logo eingebunden hat in sein Fernsehlogo. Das war dann Promis spielen gegeneinander, ehemalige Fußballer und er auch mit. Hat ihm super gut gefallen, war natürlich Mega-Push für uns. Und da gab es dann auch eine zweite Edition von.
Mega-Push heißt, dann kommen Tausende von Leuten, wollen das auch machen und so?
Genau, dann wollen super viele Leute das
also,
machen.
Also reden Tausende, Hunderttausende, jeder bewegen kann.
Genau, ja, ja, ja. Mhm. Ballbestellung, Klicks auf alles.
Ballbestellung, sag mal, in Größenordnung, wenn da abends so gefeatured wird im Fernsehen, dann wie viele Bälle werden bestellt?
1000, 2000, so, ne.
Okay, also schon eine ordentliche Menge.
Ja, genau. Also das, da merkst du halt direkt.
Was kostet ein Ball?
Der kostet 15 Euro. Ja. Genau, nach diesem TV-Total-Hedis-Spezial 1 kam dann das zweite Jahr danach, weil es so gut geklappt hat. Und dann ist er in Rente gegangen vor der Kamera. Ja, und sobald er zurückgekommen ist als Produzent, war ich einer der Ersten, der mit ihm reden konnte, oder eingeladen wurde, um darüber zu reden, was man machen kann. Und dann haben wir da ein gemeinschaftliches Konzept gehabt für dieses erste Profi-Headis-Spieler-Turnier. Mhm. Dann hat sowas dauert dann natürlich.
Kann er so gut spielen?
Er hat es gut gespielt, ja, ja. Also er war ja immer sehr ehrgeizig in allen Sportarten. Und
Schlägt er dich?
Nein. Also er wollte auch nach dem ersten TV-Total-Headis-Spezial vor der Kamera, als die Promis gespielt haben gegeneinander, hat er auch gefragt, wie das halt in echt aussieht. Und dann habe ich vor der Kamera noch ein Showspiel gemacht gegen den Weltmeister, der war im Publikum im Headis. Und das hat ihm so gut gefallen, dass da dann die Idee eigentlich gekommen ist, hey, man müsste, weil es halt klar ist, er hat keine Chancen, sehr spektakulär. Die Videos gibt es auch alle noch. Dass man das halt als eigene Show machen sollte. Der Gedanke war da schon da und das war 2015. Und dann hat er mich eingeladen und wir haben überlegt, wie kann man da ein Showformat draus machen, was dann auch irgendwie die Spieler an sich gegeneinander zeigt, aber auch Promis einbindet. Dann haben wir da ein Konzept gemacht und das ist dann auch 2019 auf ProSieben gelaufen, Samstagabend.
Okay, aber nur einmalig.
Da nur einmalig, ich meine, und Samstagabend 20.15 Uhr, es war eigentlich eine Sportsendung, ne? Weil, also ein Sportturnier auf dem Sendeplatz, der eigentlich konkurriert mit The Voice oder mit DSDS. Da gab es die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen, so bis 35 oder sowas, ne? Und Sport interessiert, die Zahlen waren alle super. Aber logischerweise ist das nicht die Breite, die Samstagabend da sitzt.
Oh, eher ein männerlastiger Sport wahrscheinlich, ne?
Im Zuschauen schon, im Spielen tatsächlich sind die Frauen genauso gut wie die Männer oder sehr, sehr nah dran, weil du nicht die Kraft brauchst, um den Ball zu köpfen. Also wir haben super gute Mädels.
Wie viele Menschen spielen denn jetzt weltweit Headis? Was würdest du schätzen? So regelmäßig, also ein, zweimal im Jahr mindestens.
Das ist immer super schwer zu schätzen. Wir gehen von Ballzahlen aus und wissen dann, manchmal spielen nur zwei Leute mit einem Ball und manchmal hören natürlich auch Leute auf und manchmal wissen wir aber
wie viele Bälle habt ihr verkauft bislang?
Ja, also von den Ballzahlen geschätzt müssen so 150.000 Leute spielen Headis.
Weltweit?
Ja, genau. Aber also der Kernmarkt ist Deutschland, ganz klar. Mhm. Also wir waren auf jedem Kontinent damit. Wir haben auch Franchise-Partner und haben viele Shows gemacht, auch in Las Vegas im Casino zum Beispiel und so.
Wirklich? Habt ihr euch dann angerufen und wolltet ihr eine Show spielen im Casino oder haben die euch angerufen? Oder
ESPN hat quasi gefragt, ob wir da mal bei so einem, die haben alle möglichen Events in Las Vegas gemacht, ob wir kommen und da auch mitspielen. Die haben auch Ballwechsel von uns geteilt und wir haben super viele Anfragen und Einladungen.
Was ist das Video mit den meisten Aufrufen bei euch?
Also wir halten auf jeden Fall auf dem Welt.de-Kanal halten wir den Rekord mit, auch im Vergleich zu allen Fußballvideos und so, das ist 35 Millionen nur auf dem Video. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwo, dasselbe Video hat auf dem anderen Kanal über 100 Millionen.
Und das ist einfach Ballwechsel?
Das ist ein Ballwechsel, genau. Und wir haben insgesamt 1, irgendwas Milliarden.
Und okay. Aber habt ihr jemals Geld für Marketing ausgegeben oder ist der Content am Ende so stark, dass ihr nie Marketinggeld in die Hand nehmen musstet? Wahrscheinlich, ne?
Wir haben noch nie Geld für Marketing ausgegeben. Ah. Nee.
Okay. Aber was ist deine Vision jetzt damit? Also gibt es eine Liga oder sowas?
Genau, also es gibt eine Liga, die produziert diese Videos, ne? Also jedes Turnier, was wir spielen, gibt es ein Top-10-Ballwechsel-Video, sowas wie bei der NBA, die Top-10-Plays. Und die funktionieren halt richtig gut. Und da gibt es aber auch Potenzial. Wir haben das ja einmal gezeigt mit der TV-Show, dass es auch eine Profiliga gibt. Also die Vision ist, es gibt eine Headis-Profiliga. Leute verdienen, die Spieler verdienen damit tatsächlich ihr Geld, weil sie so starken Content bringen und das so stark
pushen. Also Profiliga heißt, die machen das wirklich, also hauptberuflich?
Genau, das ist die Vision, ne? Du hast ja nach der Vision gefragt. Okay. Das wäre die an der Stelle. Dann gibt es natürlich auch Ziele, was wir mit Fußball noch machen wollen, weil wir haben eine Studie gemacht, dass wenn du Headis spielst mit einem Profifußballverein, wenn du Headis spielst in der Jugend, dann wird dein Kopfballspiel besser im Fußball. Das haben wir mit der Uni zusammen gemacht und ja, belegt quasi. Und dann haben wir super viele Sachen gemacht, mit Mats Hummels ein Video gedreht und mit Marco Reus für verschiedene Firmen.
Konnten die das gut?
Die können das gut, ja, ja, ja.
Merkt also, man schon, dass die häufiger Kopfball spielen?
Ja, vor allem, dass die halt ein Ballgefühl haben, ne? Also ob die jetzt so viel Kopfball spielen im Spiel, Marco Reus glaube ich nicht so viel, aber der hat natürlich Ballgefühl ohne Ende, ne? Und dann haben wir da so ein paar Marketinggeschichten gemacht für ein paar Firmen. Hat immer super gut funktioniert, auch mit Arsenal London zum Beispiel. Wir haben aber auch mit Teams einfach schon trainiert, dass die das im Training oder als Ausgleich oder zur Saisonvorbereitung. Und da ist natürlich auch eine Vision, dass irgendwann, dass wir da noch näher mit dem Fußball zusammenarbeiten und dass dann ja in der Jugend beim Fußballtraining quasi Headers ein Bestandteil ist, weil du ja nicht den gefährlichen Kopfball mit dem schweren Ball machst, sondern einfach nur mal ein bisschen hin
aber
und her.
Aber wirtschaftlich ist es für dich trotzdem nicht so lukrativ, ne? Also es klingt jetzt nicht nach schnellen Erlösen.
Nee, das ist alles auf längerfristig geplant, ne? Logischerweise.
Aber kann man auf Dauer nur von Ballverkäufen leben? Dann?
Nee, ist nicht nur der Ballverkauf. Es macht ja viel mehr das Sponsoring aus. Diese ganzen Klicks, die wir haben und haben Sponsoren da drauf.
Weil du gerade meinst, dass die Reichweiten gehören euch ja dann nicht.
Ja, aber wir haben ja in dem Content unsere Sponsoren platziert. Also auf dem Tisch quasi und seitlich an dem Tisch. Da ist ja auch GoDaddy ein Partner von uns.
Mhm.
Und wir können denen dann immer schöne Zahlen reporten, welche Reichweite sie über uns bekommen. Wir reporten im Prinzip, da wurde es geteilt, da wurde es geteilt. Und ihr habt eure Reichweite dezentral, aber bei uns eingekauft quasi.
Du bist ja offensichtlich sehr eng mit GoDaddy, deswegen mal ganz kurz die Frage. Das war dann auch so, als du dann da standest und dachtest, okay, jetzt brauche ich hier einen Shop, wo ich Bälle verkaufen kann oder erstmal eine Webseite, wo ich irgendwie von unseren Turnieren berichten kann, wahrscheinlich kommunizieren kann, wann wir wo sind und wer sich wo anmelden kann und so. Nimm ich mal an, so warst du am Anfang?
Ja, wir hatten im Prinzip so ein Stückwerk vor uns liegen, weil während dem Studium habe ich da dann schon alles Mögliche mit Freunden, die das konnten oder ein bisschen konnten oder wie auch immer gemacht und am Anfang auch selber da ein bisschen drin rumgeschrieben. Und dann hatten wir das so stückweise aufgebaut und wir haben das jetzt einmal aufgeräumt und haben alles zu GoDaddy umgezogen. Und
aber
alles
vorher
sauber.
War es
vorher war es woanders bei verschiedenen und natürlich auch, weil verschiedene Leute das gemacht haben, hat es nicht wirklich alles zusammen funktioniert und gepasst und das haben wir jetzt einmal aufgeräumt.
Mit Shop und allem drum und dran.
Mit Shop und allem drum und dran und unsere neue Marke auch komplett von Anfang an dann einmal ordentlich aufgesetzt und überlegen da auch gerade, wie man das noch weiter ausbauen kann, weil wir gerade schon am, darf ich leider noch nicht so viel zu sagen, aber noch ein drittes sogar erfunden haben und sind gerade in der Entwicklung und
wir müssen gleich noch zum zweiten kommen.
Ja, wir müssen erst noch zum zweiten kommen, ja, aber da wird es dann halt, weil wir beim Website-Thema sind, wird es dann irgendwann so sein, dass wir halt auch mal eine Webseite brauchen für die Firma und die Firma sagt, wir haben Marke A, B, C und das soll schön aufgeräumt sein.
Aber das heißt, ihr lebt jetzt irgendwie erlösstromseitig von Ballverkauf und Sponsoring, das heißt, ihr bei euren Turnieren oder so werden dann die Platten beklebt und dann wird das dann irgendwie teilweise millionenfach nachher gesehen und dann hat man, okay.
Genau.
Also sind die beiden, oder gibt es einen dritten Erlösstrom?
Natürlich die ganzen, wir machen auf der Gamescom haben wir einen 400 Quadratmeter Stand jedes Jahr und machen das für einen Sponsor und sind super oft auch gebucht für irgendwelche Shows, Events und sowas.
Also Antrittsgagen quasi.
Genau, das auch. Genau. Und ja, alle möglichen TV-Sachen halt auch und Franchise-Partner, die wir haben, die das in anderen Ländern so machen und wir haben Revenue Share und sowas.
Also kann man schon ganz gut von leben.
Ist in Ordnung, ja. Also, ja, es läuft auf jeden Fall seit ein paar Jahren so, dass wir das alle hauptberuflich machen.
Zu viel,
okay.
Ne?
Ja, genau.
Und ihr habt jetzt auch noch eine zweite Sportart quasi dazu erfunden. Hasherball.
Hasherball, genau, ja. Hasherball ist jetzt nicht ganz neu. So vor ein paar Jahren hat das angefangen. Da hat ein Schulfreund von mir, hat uns das gezeigt.
Nicht irgendein Schulfreund.
Nicht irgendein Schulfreund, ein guter Schulfreund, der schon immer sehr musikalisch war und der hat, irgendwann haben wir gesagt, okay, so Silvester war das, glaube ich, 2011 oder 12 oder so. Er hat aufgelegt, weil er gerade so mit Elektro angefangen hat und wir waren vielleicht 30, 40 Leute und da haben wir gesagt, okay, du wirst in den USA durchstarten. Und er hat zu mir gemeint, ja, Hedis wird auch durchstarten und irgendwann feiern wir zusammen irgendwo auf der Welt. Und mein guter Schulfreund ist jetzt Zed, Z-E-D-D.
Einer der erfolgreichsten Elektro-DJs aktuell so?
Absolut. Lebt jetzt in L.A. seit ein paar Jahren und wir haben uns schon mehrfach getroffen, weil wir ein Franchise in Shanghai gemacht haben und er da New Year's Eve gespielt hat, in USA sehr oft. Also ich sehe ihn regelmäßig, eigentlich immer, wenn wir unterwegs sind, er auch, oder ich mal Urlaub mache und besuche ihn. Und einmal hat er uns quasi auch gezeigt, ey, ich habe hier ein Megaspiel und ich spiele das auf Tour, aber ich kann es nicht überall spielen, weil es ist auf dem Pool-Billardtisch. Wir spielen immer mit zwei Kugeln und spielen die aus der Hand und die eine muss in Bewegung bleiben und du musst versuchen, die zu versenken, indem du nur drauf rollst und dann rennst du da drum rum und es ist halt mega dynamisch und macht mega Bock. Dann, er hat es mir einfach nur gezeigt, wir haben es gespielt oder wir alle und dann haben wir gesagt, ey, das hat so viel Potenzial. Und er hat gemerkt, ja, du hast Hedis gemacht, entwickel mal. Oder wir dann, ja, wir müssen das entwickeln. Aber das Problem ist der Tisch. Und jetzt haben wir quasi entwickelt, dass man an jedem Tisch, an dem hier auch spielen könnte, indem du einfach Ecken auf die Tischkante setzt, machst die fest, machst da Banden drumrum, hast zwei Bälle, die haben Velourbezug, dass du den Tisch nicht verkratzt. Und dann spielst du die aufeinander, immer abwechselnd genau nach dem Spielprinzip und hast im Prinzip so eine große Kiste, da ist alles drin.
Also wie ein Brettspiel sieht es am Ende aus, ne?
Und dann genau,
baut man es auseinander und kann man jeden Tisch umwandeln, eine Art Billardtisch, nur halt nicht mit allen Löchern, sondern nur mit den Ziellöchern.
Genau, nur mit den Ziellöchern, so zwischen Airhockey und Billard. Und das haben wir entwickelt, da hatten wir dann, um das auf den Markt zu bringen, weil ja Spritzgusswerkzeug und alles, da haben wir dann den ersten Investor bei uns in die Firma genommen dazu,
wer
um
war das
zu machen. Bito, die machen im Prinzip so Lagerlogistik und solche Plastikboxen. Und das ist ein regionales Unternehmen bei uns, so ein Familienunternehmen in der Gegend. Und die machen da sehr, sehr viel und sind sehr groß da drin. Und die haben uns dann dabei geholfen, das auf den Markt zu bringen. Also in der Entwicklung und dann auch in der Finanzierung. Dann haben wir das auf den Markt gebracht. Und es hat auch wieder diesen ISPO Award gewonnen. Und hat auch einen German Design Award gewonnen im Jahr drauf. Und wir haben ja schon viele Fernsehsachen gemacht und da dann auch sehr viel das so ein Netzwerk halt. Und da sind wir dann zu Super RTL Disney gekommen. Und jetzt ist Hescherball seit ein paar Monaten, seit Mai, das erste Togo-Toy von der Togo-Show quasi, das Spielzeug-Label. Und die TV-Kampagne zu Hescherball läuft jetzt seit 2 Wochen.
Okay, und was kostet da das Set?
Das Set kostet 90 Euro.
Und ihr habt schon ein paar tausend Sets verkauft?
Ja, genau. Also in der Vorbestellung waren es schon mehr als 5000 Sets, die wir verkauft haben. Und jetzt Listungen bei Müller und Smith Toys und My Toys und so weiter.
Also ihr macht dann gar nicht unbedingt Direktverkauf über eure Website, sondern ihr macht dann mehr an Händler?
Wir haben Großhändler, wir haben jetzt Vertriebspartner, der das macht für uns. Wir haben aber auch unsere normale Händlerstruktur über Hedis. Und wir haben unseren Online-Shop, den wir dann dafür jetzt extra nochmal neu aufgebaut haben, neu gelauncht und so weiter. Im Prinzip alle Vertriebskanäle. Und der Vertrag sieht auch vor, dass Deutschland quasi der Test ist. Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber der TV-Spot ist auch schon auf Englisch und auf Französisch übersetzt, dass wir jetzt im Prinzip unseren Lizenzdeal, den wir haben, ausweiten können. Also wenn der erfolgreich ist, und das war er schon, machen wir jetzt internationales Rollout. Wir müssen nur die Vertriebsstruktur aufbauen und die Werbung ist aber quasi dann schon da.
Und was stellt ihr euch da vor? Das ist am Ende wahrscheinlich das größere Business dann als Hedis, ne?
Genau, also man kann sich vorstellen, dass Hedis ist im Prinzip eine Sportart und eine Dienstleistung in dem Sinne. Und Hescherball ist ein Produkt. Ah, ja. Und das sind halt ganz verschiedene Wege. Ja. Und logischerweise kann mit diesem Super RTL Disney Deal das Produkt erstmal auch sehr schnell wachsen und ist ganz einfach skalierbar, weil wir ja im Prinzip weltweit geht der Vertrag, müssen wir nur eine Vertriebsstruktur aufbauen und kriegen das Marketing dazu. Mhm. Ne? Also das kann schon sehr schnell gehen. Und genau in dieser Schiene sind wir auch gerade dabei, das dritte Produkt schon zu entwickeln.
Also wie viel Hescherball-Sets wollt ihr denn verkaufen jetzt irgendwie im nächsten Jahr zum Beispiel?
Also wir haben von unserem Vertrieb eine Schätzung bekommen, dass der davon ausgeht, dass in der ersten Saison, weil die haben keinen Jahresabschluss, sondern Saison, dass die 15.000 im ersten Jahr und 30.000 im zweiten Jahr Das ist ja aber die Dachregion. Mhm. Ne? Und da sind wir eigentlich auch voll drin, weil 5.000, über 5.000 haben sie schon. Mhm. Und
also dann wärst du auf jeden Fall so, wenn man es mal hochrechnet, also sagen wir mal knapp 100 Euro, kriegt man dafür, dann irgendwie 15.000, dann bist du bei irgendwie 1,5 Millionen Euro Umsatz zumindest. Dann hast du die Umsatzschwelle übersprungen.
Genau, das ist ja aber der VK dann.
Ja, also ja, klar, dann geht natürlich alles Mögliche runter, ne?
Genau, dann geht alles Mögliche runter, weil dann muss ja jetzt wieder der Großhändler, ne, und der Händler und
Herstellung
und, so. Herstellung und alles. Aber das ist das. Und dann ist es natürlich spannend, weil du es ja wirklich skalieren kannst, weil die ganzen Wege breit liegen.
Also rein theoretisch kann man davon auch jedes Jahr 500.000 verkaufen.
Logisch, vor allem wollen wir ja auch vor allem USA und so weiter. Also da haben wir auch schon geguckt, wie Vertriebsstrukturen da sind und was man machen kann und sind in Gesprächen gerade. Im Prinzip ging das alles aber so schnell von Erstkontakt mit, wo es um diesen Deal ging, im Februar, März bis Abschluss und jetzt schon so viel, dass die gesagt haben, ja, mach die Vertriebsstruktur, dass wir jetzt gerade eine Investorenrunde machen.
Mit richtig Profi-Investoren oder Business Angels? Oder?
Wir sind gerade am Suchen quasi.
Wie viel Geld sucht ihr?
Ja, um das jetzt schnell zu machen, die Vertriebsstruktur zu machen, so eine 500.000. Ja.
Und was ist die Firma jetzt schon wert?
Das ist gerade halt schwer zu evaluieren, weil es sich gerade so schnell entwickelt hat. Also aktuell.
Aber irgendwann muss man ja den Nägel mit Köpfen machen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier 500.000 haben, dann musst du ja irgendwie sagen, okay, ich gebe dir dafür 10%
oder 20%. Ja, klar. Logischerweise. Also wir haben es ja schon einmal gemacht, ne, mit Bito und jetzt muss man halt danach nochmal nachevaluieren. Also ich kann es dir jetzt aber tatsächlich noch nicht genau sagen.
Also 7-8 Millionen schätze ich schon vor.
So kann schon sein, dass es so ungefähr wird, ja.
Also ich meine, wenn es ein Tech-Startup wäre, würde man es auf jeden Fall versuchen.
Ja, aber ja, also mit dem, was wir dann auch schon zeigen können, weil wir auch Patente für das Dritte haben und das genau in diese Produktkerbe schlägt.
Liegen alle Sachen einer Firma, also sowohl Headless als auch...
Alle Rechte.
Dann ist es wahrscheinlich noch mehr wert, oder?
Alle Rechte in der Firma und dieses Dritte ist genau quasi die Hasherball-Kopie, quasi nur mit den Learnings auch aus Headless dazu, wie man quasi was Event und Produkt...
Wie geht das Spiel?
Das nächste?
Ja, ja.
Das nächste kann ich dir jetzt leider danach. Nee, ist was ganz Neues. Aber was wir quasi für Event- und Show-Charakter gelernt haben,
ach so,
für
das, Headless, das meinst du, okay.
Das waren die Learnings und die Reichweitenverbreitung und vor allem was Kamera und sowas angeht. Und jetzt haben wir ja auch gelernt, wie ist so eine Vertriebskette, was braucht der? Und wir haben den Vertrieb ja da liegen. Wir haben auch das Super RTL Disney schon gezeigt, das dritte Produkt, und die finden das auch schon mega spannend. Das heißt, wir müssen es eigentlich nur noch fertig entwickeln und die Entwicklung dauert vielleicht noch ein halbes Jahr und dann können wir im Prinzip diesen Deal auch kopieren. Das heißt, du hättest das Marketing auch schon direkt da liegen und...
Also am Ende bist du Spieleerfinder geworden sozusagen, Sportspielerfinder.
Irgendwie schon, ja, genau.
Also es ist ja schon, also es gibt ja wirklich Spieleerfinder als Berufsbild. Ne? Normalerweise denkt man an Brettspiele oder mittlerweile auch an
genau.
E-Games, so
ja.
Online-Kram. Aber es ist ja ein legitimes Berufsbild.
Ja, absolut. Es ist auch, es ist halt mehr noch sportbezogen und sportverbunden und halt auch immer mit dem Start-up-Bereich, weil ich auch öfter mal gefragt werde für Unis und so weiter, ob ich da mal einen Vortrag halt oder auch mal so ein bisschen Dozent mache für die ganze Startup-Geschichte, weil was wir machen ist halt relativ plakativ, ne, so jeder hat es vielleicht mal gesehen oder die Videos sind abgefahren und dann, wie kommt man dazu, ein Business zu machen, ist halt irgendwie eine spannende Geschichte.
Ja, ja.
Und das ist auch noch so ein bisschen was wir machen und dann auch so ein bisschen beratend, wie kriegst du vielleicht ein paar mehr Klicks auf deine Videos, was haben wir gemacht und so weiter. Sowas machen wir halt ganz am Rande von der Firma auch noch mit. Aber der Kern ist eigentlich, ich habe immer Bock, Sachen zu machen und wenn sie so vor mir liegen, wie sie sind, dann ist das okay, aber mir fallen auch oft Sachen ein, wie man das anders machen kann und meine Diss ist im Prinzip auch, wie gehe ich systematisch dran, da was Neues draus zu entwickeln mit so Analyse-Tools und Matrix-Dingern darüber.
Und deine anderen drei Kollegen, sind sie auch in der Firma beteiligt, was machen die?
Meine anderen drei Kollegen, die sind das sind im Prinzip alles Headless-Spieler, die und übers Headless kennengelernt und alles Freunde von mir und die sind seit Jahren dabei und ich habe es aber alleine gegründet zuerst, aber ich habe die jetzt einfach von mir aus an meinen Shares beteiligt.
Okay, aber die machen dann sozusagen Business Development, würde man sagen. Also die sprechen mit Partnern und
genau.
Kümmern sich um den Online-Shop und solche Sachen.
Genau, also einer programmiert, ne, und IT und so weiter und Content, den wir produzieren selbst. Der andere macht die ganzen Social-Media-Geschichten und Turniere vorbereiten und Events und sowas. Und der dritte ist im Prinzip eigentlich komplett für Hasherball die ganze Vertriebsstruktur und vorher die Entwicklung und so weiter. Also jeder von denen hat schon sehr viel Eigenverantwortung und jeder von denen kommt auch mit Ideen und dann besprechen wir die zusammen.
Und sitzen so. Alle zusammen in Kaiserslautern?
Alle zusammen in Kaiserslautern.
Okay, was alles gibt, ey.
Ja.
Aber wenn jetzt irgendwie Finanzierungsrunde klappt, würdest du wahrscheinlich auch ein paar neue Leute einstellen müssen, ne?
Ja klar, das ist Teil davon, weil du musst, ein paar Sachen davon sind ja auch nicht diese kreativen Sachen und sondern ein paar Sachen davon, was jetzt gerade akut ansteht, ist ja ganz einfach nur der Vertrieb zum Beispiel von Hasherball auszubauen und das ist jetzt ja unabhängig davon, wie kreativ du bist, um dir was Neues zu überlegen, sondern einfach nur eine saubere Vertriebsstruktur aufzubauen. Ne? Deswegen brauchst du da natürlich auch noch mehr Leute.
Warum wollten denn damals die Kollegen bei Hülle der Löwen nicht investieren? Da bist du ja auch am Start gewesen, glaube ich, schon vor ein paar Jahren.
Genau.
Und was hat die zurückgehalten?
Im Prinzip war ich in Staffel 1.
Also ganz am Anfang?
Ganz am Anfang und habe mir vorher ein paar Shark Tank Sachen angeguckt. Und wurde eingeladen dazu, aber zu dem Zeitpunkt war erstmal, gab es nur Hedis und es gab noch sehr, es gab schon viel Proof of Content, ne? Also wir hatten da diese Fußballprofi-Videos und so weiter und zum Teil auch so ein paar online zündende Videos und Schlag den Raab mal gemacht. Aber im Prinzip haben die halt gesagt, die haben es im Prinzip nicht so gesehen, dass das, was ich als Vision hatte, dass da so viele Leute drauf abfahren, das hatten sie nicht. Und im Prinzip haben wir es ja aber auch gar nicht gebraucht. Also für mich war das jetzt auch ein weiterer, zu dem Zeitpunkt, ein weiterer TV-Auftritt zu anderen TV-Auftritten. Ne? Also das war jetzt von mir auch damals nicht so. Heute wäre das, glaube ich, vielleicht ganz anders, weil heute haben wir ja ein Produkt, was Vertrieb und durch Vertrieb gepusht werden kann. Und da sitzen jetzt ja heute, ist es ja auch eine ganz andere Marke auch in Deutschland.
Macht ihr denn für Hasherball auch jetzt mittlerweile richtig Marketing, also Paid-Marketing?
Sind wir jetzt am Überlegen, was wir machen, aber das ist eigentlich alles schon drin in diesem Super-RTL-Disney-Deal. Weil
die machen das am Ende?
Die machen das am Ende auch. Wir können, wenn wir wollen, noch was draufsetzen, was dann aber ganz gezielt nur auf unseren Webshop geht.
Also Google-Anzeigen und sowas?
Genau, sowas. Ja. Sind wir gerade am gucken, wie wir das noch oben draufsetzen.
Habt ihr keine Angst, euch bei diesem wichtigen Thema wie Marketing dann eher auf Disney zu verlassen, muss man ja nicht selber auch ein paar Sachen dann doch machen, irgendwie, weiß nicht, Facebook-Anzeigen schalten, Instagram-Anzeigen schalten und so weiter?
Logischerweise werden wir das machen und machen wir. Wir warten aber jetzt ab, wie stark diese Welle quasi ist, die Super RTL und Disney da schlägt. Und ich glaube, wenn man sich auf jemanden verlässt, ist Disney nicht die schlechteste Adresse.
Und aber deren Kanal ist dann der Disney-Channel sozusagen? Oder wo würden die euch überall platzieren?
Also im Moment ist es so, dass es auf Super RTL im TV läuft, es auch auf Togo eine
eigene... Also Super RTL gehört zu Disney, muss man so sagen.
Genau, unser
oder zur Hälfte zu Disney, wie ist da der Deal?
Ehrlich gesagt kann ich hier gar nicht ganz genau sagen. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass unser Vertrag ist mit Super RTL Disney GmbH.
Mhm. Also, weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung. Also keine Ahnung, so, dass ich jetzt irgendwas sagen könnte, wo man sich drauf verlassen kann. Aber neben den TV-Spots gibt es dann eine eigene Markenwelt auf deren Homepage noch zu Hasherball. Und die schalten schon auch Kampagnen. Und die haben auch noch, wir machen auch noch so ein paar Influencer-Geschichten und so weiter mit Rocket Beans und so.
Ja. Okay. Und am Ende ist es aber für euch vor allem die Hoffnung, dass der Vertrieb das Thema löst. Also nicht jetzt so sehr, dass ihr direkt verkauft, sondern ihr wollt es vor allen Dingen über die Händler dann auch gewinnen.
Ne? Genau, also logischerweise geht über so eine Listung viel mehr an Masse. Und aber was für uns natürlich auch nicht zu unterschätzen und nicht uninteressant ist, ist dann der Teil des eigenen Vertriebs, weil logischerweise alles, was über unsere Homepage geht, ist die Marge natürlich größer. Deswegen sind wir schon am gucken, wie viel von dem, was mehr ist, wollen wir in eigene Kampagnen und so stecken. Aber das ging alles so schnell seit März, ne? Und jetzt ist Oktober und das läuft schon alles und der Spot wurde gedreht und die Verträge gemacht und die Vertriebskette über China musste stehen und die Sachen herkommen. Also es war sehr viel in den letzten Monaten.
Wobei, ich glaube, 2 Folgen saß die Gründerin von The Female Company hier und hat mir erzählt, dass sie gerade bewusst ihr Produkt aus dem Handel rauszieht und wieder sehr viel mehr Direct-to-Consumer, also direkt über ihre Website verkaufen möchte. Also ganz anderes Thema, aber da scheint es so zu sein, dass irgendwie also der Direktverkauf für sie attraktiver ist als irgendwie der Handel, wobei, ich gebe dir vollkommen recht, wenn da jemand kommt, hat 10.000 Stück ab oder 5.000 Stück in einem Schlag, ist natürlich auch nicht schlecht. Ne?
Ja, absolut, weil du auch sehen musst, bei uns die, je höher die Stückzahlen, desto einfacher die Produktionskette und so weiter. Und wenn wir jetzt alles wieder zu uns ziehen würden, dann wäre das für Deutschland, Österreich, Schweiz okay. Aber wenn wir den internationalen Rollout wollen, dann brauchen wir ja die Vertriebsstruktur mit einem wirklichen Vertriebspartner in USA zum Beispiel. Und dann dort selber den Shop aufzubauen und von dort die Dinger einzeln zu schicken, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist natürlich auch eine ganz andere Logistikkette. Ne?
Und sag mal, wenn du jetzt sagst, einer deiner Partner oder Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer, entwickelt, was macht er da? Ich meine, der liefert nicht GoDaddy einfach am Ende alles an? Also was man braucht, ist das viel Arbeit, das selber zu entwickeln? Dann kann man doch eigentlich nur quasi, ist das nicht sozusagen schlüsselfertig, dass man das nur befüllen muss?
Nee, du, absolut. Das läuft schon super, dass die das alles bringen. Nur er kann es halt. Ne? Also der ist ITler und der macht das jetzt bei uns in WordPress. Also er nutzt so, er macht die Mischung quasi. Mhm. Aber er musste ja erstmal alles, was vorher irgendwie so ein Baukasten mal strukturieren und umschreiben und so weiter. Und was bei uns bei Headis auf jeden Fall auch immer ist, die Leute kommen und spielen ihre Turniere und bekommen dafür Punkte. Und haben dann, da haben wir auch eine riesige Datenbank. Es gibt schon über 120 Headis-Turniere. Und dann bekommen die auch Punkte und die verlieren die wieder in dieser Rangliste. Und diese Datenbank ist halt riesig, wie viele Punkte die gespielt haben und so weiter. Und über ihr Profile und dann der hat gegen den gespielt und so, dass die da ein bisschen drin rumklicken können.
Ah, okay, okay.
Und der ist halt auch in der Optimierung von diesem Tool. Und das ist halt ein spezielles Ding, was halt nicht Baukasten.
Weltrangliste quasi.
Weltrangliste, genau. Genau. Und die ist halt nicht fertig.
Ja, klar.
Vorhanden,
die ist ja sehr
logischerweise.
Individuell, ne?
Genau.
Ja.
Und wenn der jetzt das Ding nimmt von irgendeinem anderen, der die mal angefangen hat, hat er natürlich zu tun, um das jetzt einmal, gerade wenn er es nochmal irgendwie ein bisschen schöner machen will und so. Das ist so das, was er macht.
Krass, krass, krass. Also, bin sehr gespannt, wie groß Hasherball wird, wenn ich das erste Mal irgendwo selber das Ding in die Hand kriege und das irgendwo spielen kann, wenn mich jemand davon erzählt oder sagt, hey, hier, wir haben einen Tisch gebaut oder kurz aufgerüstet quasi, so muss man es ja sagen.
Genau.
Wenn ich das irgendwo sehe im Handel. Aber geiles Leben, also wirklich selber aufgebaut, wirklich im wahrsten Sinne Business hochgezogen aus dem Hobby, aus dem Studienalltag. Herzlichen Glückwunsch sozusagen.
Ja, vielen Dank. Ich werde oft gefragt, wie das so ist und ich kann es eigentlich auch so nie glauben. Für mich ist es tägliche Arbeit.
Sind deine
aber
Eltern
irgendwie
verwundert? Also ist das, dass der Sohn jetzt quasi so...
Ja, die waren schon verwundert, bevor das alles losgegangen ist.
Okay.
So,
okay.
Ja.
Aber okay, du hast Familie, Frau davon zu ernähren?
Genau, meine Frau, meine Frau und meinen kleinen Sohn.
Okay, das ist schon auch Verantwortung, ne?
Ja.
Es ist nicht nur Fun, also es ist auch schon ein bisschen...
Ja, genau, das gehört auch dazu. Aber meine Frau versteht es voll, die hat jetzt auch, gestern wurde ein Ballwechsel von ihr 1 Million Mal geklickt in 4 Stunden.
hast du die auch über Headis kennengelernt?
Tatsächlich, ja.
Wirklich?
Die ist... Die hat ihren Master in Kaiserslautern gemacht und kommt eigentlich aus Madrid und hat sich dann das ganze Sportprogramm an der Uni angeguckt und ist in Headis gelaufen. Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und sie hat Headis zum ersten Mal gesehen. Und dann ist sie bei Headis und bei mir in Kaiserslautern geblieben.
Oh,
und ist
wow.
Jetzt eine der besten Spielerinnen.
Oh wow, okay. Was eine Story. Ich meine, das ist ja wirklich, da hat das Spiel ja schon mehr gebracht, als mit Geld aufzuwiegen ist.
Absolut. Also deswegen, ich könnte mir nicht mehr erwünschen, ja.
Okay. Also ja, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Super gerne.
Nur du hast diesen blöden Ball vergessen. Wie geil hätte ich jetzt gerne mal, wir haben hier eine Tischtennisplatte stehen.
Ja, ich wusste nicht, dass ihr eine Platte habt, aber ich schicke euch einen, gar keine Frage.
Alles klar, okay. Danke dir, mein Lieber.
Ich danke dir.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.